Matthias, erste Folge Löwengeflüster. Worum ging's?
Um alles, was in der ersten Show war und vor allem das, was man nicht im Fernsehen gesehen hat. Ich denke insbesondere...
Wir fangen ja da erst richtig an, wo die Sendung aufhört.
Ganz genau. Ich denke insbesondere, Gitti Dil hat nicht nur Historie geschrieben bei den Löwen, sondern war insgesamt, glaube ich, auch in der Nachanalyse von uns jetzt ein sehr spannender Case, der mit vielen Überraschungen aufgewartet hat.
Ja, hier liegt ein Flapgrip auf dem Tisch. Ich war komplett erschlagen davon, wie das im Lebensmitteleinzelhandel jetzt überall rumsteht. Also da auch ein erfolgreicher Deal.
Ja, aber sorry für das ganze Flappen im Hintergrund, aber es macht halt doch richtig. Ich musste das ab und zu mal ausprobieren.
Man merkt im Podcast, dass du daran sehr viel Spaß hattest. Wir hatten auch ein bisschen Spaß, haben, glaube ich, ein bisschen was gelernt, hoffen, dass ihr ein bisschen was lernt und konnten, glaube ich, auch ein paar ganz coole Insights aufdecken. Freuen uns jetzt schon auf die nächste Staffel und damit auch unsere nächste Folge und freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört und abonniert. Viel Spaß in der Folge.
Dann findet mal raus, ob Jannis sich ein Charge X kaufen wird oder nicht.
Let's see. Matthias, erste Folge Löwengeflüster, der Podcast, wo wir die Deals diskutieren, die Hintergründe aus Höhle der Löwen. Hast du die letzte Folge gesehen?
Ja, klar.
Sonst wäre es blöd, einen Podcast drüber zu machen, ne? Welchen Deal fandst du am spannendsten?
Charge X, um ehrlich zu sein.
Spannend. Ja, bei mir definitiv Gitti.
Da hast du wahrscheinlich auch noch später im Podcast ein bisschen mehr zu sagen. Da bin ich gespannt, wie wir das hier rüberbringen.
Ja gut, da gab es ja nicht nur die spannende Premiere, dass alle Löwen investieren wollten, sondern danach noch ein paar andere Hintergründe, sage ich mal, die ein bisschen unerwartet waren. Aber dazu kommen wir dann am Ende. Ja, dann erzähl doch mal, wie fandest du es denn? Charge X, das waren die mit der Ladestation, mit der Mehrfachsteckdose, oder?
Ja, so ein Buzzword, was sich da jetzt durchsetzt. Für mich ist deshalb der spannendste Case, weil ich schon immer auch auf die relevante Marktgröße schaue. Und ich glaube, das Thema Ladestation bzw. Elektromobilität wächst und wird weiter wachsen.
Glaube ich auch.
Damit adressieren die Gründer in dem Fall von ChargeX auf jeden Fall ein relevantes Problem. Und die Art und Weise, wie sie es jetzt technisch gelöst haben, finde ich auch nicht ganz doof. Worüber wir halt diskutieren können, ist halt die Bewertung, die schon ziemlich steil war.
Die wollten 1 Million für 16,7% haben. Genau. Das entspricht einer Unternehmensbewertung von ganz knapp 6 Millionen.
Knapp 6 Millionen, genau. Und dafür sind sie vielleicht noch nicht weit genug, beziehungsweise haben sie für meinen Geschmack dann auch zu sehr um das Patent rumgedreht. Also haben lange behauptet, dass das Thema patentiert sei, bis dann hinterher in der Due Diligence, also bei den Nachfragen der Löwen rauskam, dass sie ein Patent angemeldet haben, was aber noch nicht durch ist, was für mich schon einerseits ein Riesenunterschied ist in der Darstellung und andererseits natürlich dann auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit der Gründer irgendwie in Frage stellt. Ja. Das heißt, vom Pitch und von der Herangehensweise taktisch nicht so clever, Bewertung auch, aber in Summe von allen Deals, die ich gesehen habe, sicherlich das spannendste Umfeld.
Ich kann nicht beurteilen, inwieweit das technologisch machbar ist, was Sie da beschrieben haben. Ich habe mich gefragt, inwieweit es möglich ist, wirklich meine Ladeanforderung zu kennen, weil wenn ich mich in mein Auto setze und losfahre, dann weiß ich am Anfang des Tages häufig noch gar nicht, wo ich nach der Arbeit hinfahre. Ob ich dann noch zum Supermarkt fahre, ob ich nach Hause fahre oder ob ich an die Ostsee fahre. Das wird der Algorithmus nicht verstehen, wenn er nur auf mein Nutzerverhalten guckt. Und wenn ich an die Ostsee fahre, dann brauche ich halt mehr Strom, als wenn ich nur nach Hause fahre. Und da mache ich ein Fragezeichen dran. Das zweite Fragezeichen mache ich daran, wie gut oder wie stark es mich einschränkt, wenn ich dann zum Beispiel mal 4-5 Stunden früher los muss, als ich ursprünglich geplant hatte und dann mein Auto in der Queue noch nicht geladen wird. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass da in der User Experience noch das nicht perfekt ist. Aber der eigentliche Grund, weshalb ich als Löwe in diesen Deal nicht investiert hätte, war das von dir gerade angesprochene mit dem Patent. Ich finde, wenn man in der Show steht, da darf man um den heißen Brei nicht drumherum reden, da muss man sagen, wie es ist. Und da fand ich, haben die beiden Jungs sich keinen Gefallen getan, dass sie es anfangs so dargestellt haben. Oder zumindest sah es im Schnitt so aus. Das sind ja auch nochmal zwei Paar Schuhe. Mhm. Aber für mich sah es im Schnitt so aus, als wenn sie anfangs gesagt hätten, sie hätten ein Patent. Und dann kam am Ende raus, sie hatten doch kein Patent. Und dann haben sie auch gesagt, wir haben einen digitalen Ladeassistenten entwickelt, der genau ihren Energiebedarf kennt. Da mache ich auch noch ein Fragezeichen dran, ob das wirklich so ist. Und das wäre für mich dann zu früh in der Beziehung zu den Gründern ja ein Aspekt gewesen, wo ich das nicht 100% davon überzeugt bin, dass das stimmt, was sie sagen. Und für mich wäre das ein No-Go gewesen.
Genau. Du hast mich aber auch nicht gefragt, ob ich in die beiden Jungs investieren hätte wollen, sondern welchen Deal ich am spannendsten fand. Und ich fand wie gesagt, hier den Markt und die Idee generell ganz spannend. Vielleicht noch für die Leute, die schon nicht gesehen haben, die Kernidee ist an der Stelle, dass du, wenn du eine Ladestation hast, also wenn du einen Elektrowagen hast, dann brauchst du eine Ladestation. Viele werden in der Zukunft Elektrofahrzeuge haben und die dann entsprechend zu Hause oder am Arbeitsplatz aufladen, weil sie da am meisten sind. Jetzt ist aber das Problem, wenn ich eine Firma habe mit vielen Mitarbeitern, dann habe ich da ein Parkhaus oder einen Hof. Wenn ich da jetzt einfach 200 Ladestationen hinstelle, dann wird einfach das lokale Stromnetz überlastet sein, wenn diese 200 Autos alle parallel laden. Ich glaube, das ist ein total valides Problem, dem wir irgendwie entgegensehen. Das heißt, der Ansatz, die Autos nicht alle gleichmäßig und gleichzeitig zu laden, sondern mehr nach Bedarf, das ist total die richtige Richtung. Ja, so, wie man das jetzt löst, das ist ja so ein generelles Problem bei Höhle Löwen, warum wir ja auch hier jetzt nochmal anders drüber diskutieren. Bestimmte Details, die mich total interessieren würden als Investor, die werden einfach nicht aufgedeckt, dargestellt oder auch nicht gefragt. Ja, selbst in unserem Fall sind ja auch viele, wissen wir exakt, was gefragt wurde, auch das, was nicht ausgeblendet wurde, und es wurden einfach viele Sachen nicht gefragt. Bestimmte Dinge können wir beide aber nicht klären. Was ich trotzdem spannend finde hier bei dem ChargeX Beispiel, deswegen habe ich es auch als erstes erwähnt, ist, wie die Gründer mit der Show taktisch umgegangen sind. Also neben der Tatsache, dass sie mit einer relativ hohen Bewertung reingegangen sind, haben sie jetzt einen ganz smarten Schachzug gespielt. Mhm. Sie sind nämlich direkt nach der Show mit einer Crowdfunding-Kampagne live gegangen.
Ja, und da haben sie jetzt aktuell auch schon 700.000 eingesammelt.
Genau. Jetzt muss man sagen, heute ist Freitag, also 3 Tage nach der Show. 700.000 Euro über eine Crowdfunding-Kampagne, die, wo sie bei der Show 1 Million haben wollten, ist natürlich auch eine gute Alternative, weil ich denke, durch die Show schon Traffic auf die Webseite gekommen ist, und den Traffic haben sie jetzt halt in Crowd-Investoren konvertiert.
Ja.
Weil so viele Leute jetzt sich nicht erstmal für 8.000 Euro eine 8er Ladestation kaufen werden.
Okay, zur Einordnung muss man dabei auch sagen, es gibt ein deutsches Unternehmen, das heißt Sono Motors, die entwickeln Elektrofahrzeuge. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann besteht die Karosserie komplett aus Solarzellen. Und in der Zeit, wo das Auto dann steht, was es überwiegend tut, kann man bis zu 30 Kilometer wieder aufladen innerhalb von einem halben Tag. Mhm. Und die allermeisten Fahrten sind unter 30 Kilometer, sodass das Auto sich lädt. Die haben auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, weil institutionelle Investoren abgelehnt haben, und haben darüber 50 Millionen eingesammelt. 5-0.
Dann let's see, wie viel in den nächsten 20 Tagen noch kommt. Aber
the game is on. Okay, lass gucken. Genau. Super. Nächster Deal. Ich fand, lass uns noch kurz über die Fußballschuhe reden, die hießen...
Bevor wir zu deinem GT-Highlight kommen, okay?
Genau, bevor wir zu...
Gripstar, meinst du?
Bevor wir zu, genau, Gripstar, ja. Gripstar sind zwei junge Männer, die Stollen für Fußballschuhe entwickelt haben. David und Manuel kamen recht sympathisch daher, und einige von, oder ihr Produkt wird auch schon von einigen Champions League-Profis eingesetzt. Ich habe das Produkt nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Und ich fand es schwach, dass die Gründer nicht wussten, wie viel Fußballschuhe global verkauft werden pro Jahr. Wenn ich in den Markt reingehe, dann ist das eine ganz, ganz wichtige Information, glaube ich, die muss ich kennen. Fairerweise wussten sie, wie viele in Deutschland und Österreich verkauft werden, was wahrscheinlich erstmal der erste Ansatz ist. Aber ich finde, dass wenn du von einem Investor pitchst, dann solltest du, und Fußballstollen für Fußballschuhe herstellst, dann solltest du als Gründer wissen, wie viel Fußballschuhe global produziert werden. Naja, was ich an dem daran jetzt nicht so spannend finde, ist, dass der Preisunterschied zu Stollen bisher nicht wahnsinnig groß ist, und dass der Markt für Fußballschuhe, wenn ich das richtig verstanden habe, so funktioniert, dass jeder, der halbwegs ambitioniert Fußball spielt, 1 bis 2 Paar Schuhe pro Jahr braucht, und so ein Paar Schuhe irgendwo, wenn man ganz low ein Einstiegsmodell kauft, kostet dann 60, 70 Euro, und wenn man ein Premium-Modell kauft, eher 180 oder 200 Euro. Das heißt, ich gebe irgendwo zwischen 100 und 400 Euro pro Jahr für Schuhe aus als Fußballer. Und wenn ich da Stollen reinschraube, dann kostet eine Packung Stollen ungefähr 7 Euro. Davon brauche ich vielleicht 4-5 Stück pro Saison, dann je nachdem, wie schnell die sich abnutzen. Das heißt, investiere ich nochmal 30 in Stollen. Und deshalb sind Schuhe einfach der wesentlich spannendere Markt.
Vermutlich aber auch wesentlich stärker besetzt und umkämpfter.
Aber hinzu kommt ja, dass die Stollen von den Gründern hier ewig halten, was super cool ist aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Wenn ich dann aber ein paar Stollen kaufe für 20 Euro.
Das Entscheidende, glaube ich, bei dem Deal ist halt die Frage, wie viele Leute Fußballschuh Stollen kaufen, nicht wie viele Leute Fußball spielen, sondern wie viele Stollen sie kaufen oder wie viele Leute diese Stollen kaufen. Das ist mir nicht ganz klar, aber ich bin an der Stelle auch schon bei einem Investment von 85.000 Euro so ein bisschen under excited, weil in gewisser Weise ist es dann wirklich zu early, also ja, noch sehr, sehr früh oder einfach keine relevant große Opportunity. Und da jetzt Game oder wie sagt man, Show-taktisch, glaube ich, sind es einfach so Cases, die sie dann nach vorne reintun, wo dann die Löwen sich anfangen zu beschnuppern und mal so ein bisschen investieren, aber auch ohne richtig großes Risiko zu gehen. Es sind ja immerhin zwei Löwen interessiert gewesen, die dann halt geboten haben.
Genau.
Ich denke, das Spannendste für mich an Gripstar war jetzt in der Show so die Dynamik zwischen der Bewertung, mit der die Gründer reingegangen sind, die Gebote, die sie gekriegt haben, die halt einfach Höhle Löwen typisch einfach mal wieder um mehr als die Hälfte reduziert wurden. Ja. Ja, also sie wollten ja 85.000 für 10% der Firmenanteile und haben halt Angebote gekriegt von 85.000 für 24% oder 25%. Das ist ja schon ein heftiger Discount.
Ja.
Ja, haben sich dabei ganz gut wieder zurück rausgehandelt. Ja, am Ende.
Genau, die Bewertung wurde halbiert. Auf mich haben die Gründer dann initial relativ unsouverän gewirkt, wo sie dann gesagt haben, wir müssen uns jetzt nochmal besprechen gehen, nochmal zurückgehen. Andererseits haben sie dadurch die Bewertung nochmal ordentlich hochgetrieben und das verbesserte Angebot war dann immerhin nicht mehr 25%, sondern nur noch 20%. Ja, also da haben sie, und sie haben dann ja auch das Angebot von dem Nils Glagau angenommen in der Sendung. Da kam auch eine offizielle Pressemeldung von Otto Mohl, das ist eine Gruppe pharmazeutischer Erzeugnisse, die der Nils Glagau inzwischen leitet. Das ist ein Familienunternehmen. Und die haben das tatsächlich gemacht. Wo ich als Gründer stärker nachgefragt hätte, ist, wie Nils da eigentlich helfen kann. Denn ich habe jetzt noch nicht die große Schnittmenge zwischen einem Unternehmen, was Pharmazieprodukte macht, und Fußballstollen gesehen. Das ist dann wahrscheinlich eher ein Passion-Projekt oder so. Ich glaube, dass ich da, wenn ich einen Deal genommen hätte, eher zu Nico Rosberg tendiert hätte, der halt Buddy-Buddy mit vielen Nationalspielern und Superstars ist und auch einige Ausrüster aus seinem privaten Leben kennt und im Sportsponsoring auch sehr gut verdrahtet ist.
Ja.
Irgendwann hatten die Löwen dann Hunger und dann kam Dim Sum.
Ja, ein Food-Starter muss ja immer dabei sein.
Ein Food-Starter muss logischerweise um so gegen 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr muss immer ein Food-Starter kommen, also zur Aufzeichnungszeit. Das ist klar, haben sich auch alle sehr gefreut, ne, dass es endlich was zu essen gibt. Gut, der Deal schreit natürlich nach Ralf Dümmel, der dann gesagt hat, er hat sehr wenig Kompetenz im TK-Bereich. Das schätze ich total an jemandem, wenn er auch sagt, das verstehe ich nicht, das kann ich nicht.
Ich unterbreche ja darum gerne. Aber wir müssen, glaube ich, schon kurz sagen, was der Deal ist.
Ach so.
Sonst können wir Ralf Dümmel da gar nicht reinnehmen. Also ja. Jumbao sind Dim Sum, also ein asiatisches Gericht, was nach traditionellem Rezept halt gekocht wird. Mit dem, glaube ich, mit der USP, also im Kernverkaufsargument, dass es keinerlei Konservierungsstoffe, keinen zugefügten Zucker oder sonst wie künstliche Stoffe enthält. Mhm. Drei Sorten mit Fleisch, drei Sorten vegan. Das glaube ich schon erstmal gut im Ansatz. Das Ganze aber fertig gekocht, dann tiefgekühlt, so dass es halt über TK verkauft wird und in 4 bis 5 Minuten zubereitet werden kann. Ja. Die Idee ist, glaube ich, super. Anscheinend ist die Logistik kompliziert. Zumindest haben sich darauf dann die Löwen geeinigt, ja, wo, wie du schon gesagt hast, ein Ralf Dümmel gesagt hat, ganzer Auftritt war sympathisch, aber TK, Tiefkühl-Logistikkette, da hält er sich raus.
Dafür bin ich nicht tief genug in dem Thema drin, denn ich kann ja beim Edeka hier unten auch ein Kilo tiefgefrorene Erbsen kaufen oder Kartoffeln geschält oder Zwiebeln. Das kostet auch kein Vermögen und ich hätte gedacht, dass der Umsatz pro Gramm oder der Umsatz pro Gewicht oder wie auch immer sich das im TK-Bereich errechnet, bei einem Fertiggericht wie Dim Sum deutlich höher ist als bei tiefgefrorenem Gemüse.
Ja, aber der Space im Supermarkt ist halt limitiert einerseits. Also es ist schwieriger, glaube ich, die Produkte im Supermarkt überhaupt reinzukriegen, weil die ja nur eine limitierte Menge an Tiefkühlbehältern haben oder Geräten. Und die ganze Kette zum Supermarkt musst du halt einfach mit anderen LKWs machen etc. Aber da sagst du halt gut,
bei dem Verkaufspreis. Aber würde ich dann nicht versuchen, lieber Dim Sum für 5 Euro zu verkaufen als TK-Gemüse für 1 Euro?
Ja.
Gut, aber da bin ich einfach nicht tief genug im Thema.
Was ich wirklich spannend fand bei dem Deal, um da wieder die Dynamik reinnehmen zwischen, die Sendung wird ja halt mehrere Monate vorher aufgezeichnet und dann ausgestrahlt. Der Kerntreiber für eine Firmenbewertung ist ja Profit oder bei jungen Firmen auch Umsatz und Umsatzentwicklungserwartung.
Ja.
Und die Gründer haben hier jetzt gesagt, dass sie halt 55.000 Euro im ersten Jahr gemacht haben und dann ein bisschen mehr, ich glaube, 10.000 ersten, 55 zweiten, 117 im dritten, soweit so gut, und haben dann gesagt, 1 Million erwarten sie dieses Jahr. Mhm. Da ist immer das Wort erwarten ein ganz wichtiges, da muss man kritisch hinhören.
Ja, wobei ich glaube, das ist dadurch getrieben, dass sie jetzt die Listung bei Rewe Süd haben.
Genau, und davon ausgegangen sind, dass sie bei 500 Märkten gelistet werden und haben dann hochgerechnet, dass sie damit auf 1 Million Umsatz kommen.
Ja. Ja,
effektiv sind sie bei 50 Märkten bei Rewe Süd gelistet worden.
Okay, woher hast du die Info?
Aus der Presse.
Okay.
Habe ich mal nachgelesen in meiner überwiegend guten Recherche.
Das ist so gut, dass du Teil dieses Podcasts bist.
Und das ist halt, sie haben ja auch gesagt, mit der Listung bei Rewe Süd haben sie jetzt das Potenzial, in bis zu 500 Märkten zu kommen.
Ja.
Sind dann direkt davon ausgegangen, dass es 500 werden. Und das ist dann halt Faktor 10 falsch gewesen, die Annahme.
Mhm.
Das finde ich immer ganz spannend, wenn man sich dann so die Entwicklung, wie Annahmen halt getroffen werden, wie dann die Realität ist, einfach dann mal 6 Monate später nochmal anschaut.
Überhaupt keine Kritik an der Stelle. Ich denke, man muss ja als Gründer mit einem Plan reingehen. Und wir wissen auch nicht, wie differenziert er dann außerhalb des im Fernsehen gezeigten Materials das aufgedröselt hat. Aber klar, wenn du Faktor 10 dazwischen hast, dann liegst du schon ein bisschen daneben und kannst dann auch schlecht planen auf der Basis.
Überhaupt nicht kritisch, aber insofern vielleicht ganz gut, dass Ralf Dümmel nicht reingegangen ist.
Ja, vielleicht wären sie dann jetzt aber auch in 2000 Märkten. Also ich denke, ich denke auch bei vielen Deals in der Höhle der Löwen, was alle Gründer ja eigentlich da machen müssen, ist sich zu fragen, was ist eigentlich der Wert eines Löwen oder der Organisation eines Löwen, wenn Nico Rosberg rumläuft und an alle Nationalspieler sagt, hier, ich habe dir mal ein Päckchen Stollen geschickt, willst du die mal ausprobieren? Das ist ja viel mehr wert als die 125.000 Euro, die er da reinlegt, oder die 85.000.
Yes.
Ja, und ein Ralf Dümmel, wenn der dich halt in 2.000 Einzelhandelsfilialen bringt, dann ist es wahrscheinlich auch mehr wert als die 100.000 Euro Cash, die er reinpackt.
Das ist total richtig, ja.
Ich denke, alle Gründer sollten sich fragen, bei welchem Löwen, welchen Wert würden sie dieser Leistung beimessen? Und so müssen die Löwen ja auch kalkulieren. Wenn dann auf Seiten der Löwen auch Personalkosten entstehen oder anderer Aufwand, dann ist ja auch, ja, dann müssen die das ja auch einkalkulieren in ihr Investment.
Ja, nee, das ist sicherlich ein Grund, warum die Bewertung in der Show teilweise relativ niedrig ausfallen für mein Gefühl.
Niedrig, wenn man es jetzt vergleicht zu anderen Bewertungen, die im Venture-Capital-Bereich gezahlt werden, ne? Obwohl es natürlich immer noch alles sehr, sehr viel Geld ist.
Sehr viel Geld, aber im Verhältnis zu anderen Bewertungen, die man aus dem Startup-Umfeld in Deutschland kennt.
Ja.
Nicht immer die höchsten. Aber trotzdem ist dieser Punkt, wie viel bringt jeder eigene Löwe rein? Ja, wir können ja gleich mal reingehen und sagen, was glaubst du, welcher Löwe hätte am besten gepasst zu dem nächsten Deal? Ja, aber das Spannende bei dem viel diskutierten Getty-Deal, zu dem wir ja nachher kommen, ist ja, dass am Ende alle Löwen ein Gebot abgegeben haben. Das gab's ja noch nicht. Und finde ich halt Wahnsinn, dass alle das exakt selbe Gebot abgegeben haben, obwohl natürlich jeder Löwe was ganz anderes zur Gleichung mit beiträgt. Also aus der Logik kann das nicht sinnvoll sein, dass die alle dasselbe Gebot
abgeben. Da habe ich eine Meinung zu. Darüber reden wir aber später. Dann lass uns doch weitermachen mit dem Handyhalter. Flapgrip. Wieder zwei männliche Gründer. Bisher relativ niedrige Frauenquote in der Sendung, ne?
Ja.
Also bei
Jumbau hatte die weibliche Expertin.
Ja, beziehungsweise die eigentliche Erfinderin war eine Frau. Und Jenny, die Gründerin von Getty, natürlich auch eine Frau. Aber ich glaube, ansonsten standen nur Männer vorne. Schade eigentlich.
Ja.
Aber immerhin zwei Löwinnen dabei. Ja, waren es zwei? Ich glaube, naja, waren gemischte Teams. Aber gut. Wollen wir noch kurz über die Handyhülle sprechen, über die Handyhalterung sprechen, Flapgrip. Zwei Gründer wollten 125.000 Euro haben für 15%. Das heißt, entspricht einer Bewertung von ungefähr 833.000 Euro. Und die haben eine kleine Halterung, die man hinten auf jedes Handy draufheben, kleben kann und das dann als Handyhalterung für die Hand im Auto zum Abstellen, zum Filme gucken und so weiter verwenden kann, was wohl rückstandslos wieder sich entfernen lässt. Und das ist so ein Deal, der natürlich nach Teleshopping oder nach Ralf Dümmel schreit, obwohl alle Löwen anfangs gesagt haben, what the fuck, noch ein Handyhalter, braucht kein Schwein. Am Ende gab es dann aber einen Deal. Wie ist das eigentlich passiert?
Ja, das ist ganz spannend. Ich finde es auch schön, dass du das Produkt mal mitgebracht hast hier in unser Podcast-Studio, obwohl es natürlich keiner der Hörer sehen kann. Aber so ein bisschen, wenn man es in der Hand hat, versteht man es ja anders.
Das kann keiner sehen, aber ich konnte es nicht übersehen. Denn als ich heute Morgen in den Laden reingegangen bin, bin ich durch die Tür rein und wurde fast von dem Höhle der Löwen-Aufsteller erschlagen, wo für 7,99 Euro ein paar Flap Grips standen. Und dann dachte ich mir, nehme ich das doch mal mit und finde auch, wenn ich die Packung angucke, Ralf Dümmel und sein Team und die Gründer haben da einen sehr guten Job gemacht, die USPs, also die Kernargumente für den Kauf des Produkts, gut darzustellen auf der verbesserten Verpackung. Sowohl vorne als auch hinten sehr leicht mit Symbolen dargestellt und gut erklärt. Und Packaging ist da natürlich sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist das, glaube ich, schon mal zum Beispiel ein großer Werttreiber, ja, den Ralf da für die Dümmel, für die Gründer geleistet hat mit seiner Organisation.
Genau. Ich finde, der Name wird dann auch klarer, wenn man das Produkt in der Hand hat. Flap Grip. Also Grip ist sicherlich, kommt sicherlich daher, dass das Produkt das Handy irgendwo ran befestigt, und das Flap liegt daran, dass man im Endeffekt einen kleinen Patch hinten auf sein Handy aufklebt, und wenn man den drückt, dann kommt da eine Lasche raus, die sich ein bisschen wie so ein Salamanderschwanz aufrollt oder Chamäleonschwanz, glaube ich.
Damit kennst du dich besser aus als ich, aber ich glaube dir das einfach.
Ja, aber ich mache das mal, das kann man vielleicht hier so hören, dieses Flappen. Das ist
so klingt das, wenn Salamander seinen Schwanz ausrollt.
Gucken, Chamäleon auf jeden Fall, wenn es sich schwarz gefärbt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was haptisch ist, was dieses Produkt vielleicht unterstützt. Anyway, die Frage ist genau richtig. Warum braucht die Welt einen Handyhalter? Es gibt doch eventuell schon ein, zwei. Und teilweise relativ günstig, relativ effektiv.
Hat Maschmeyer auch gesagt, ne?
Bist du überzeugt von diesem Produkt, Janis?
Ich habe es noch nicht auf mein Handy geklebt, weil irgendjemand ständig damit Chamäleonschwanz spielt. Aber sobald ich die Gelegenheit dazu habe, in der nächsten Folge mache ich dann ein kleines Review, wie der Flap Grip in meinem Alltag funktioniert. Viel spannender fand ich, dass Maschmeyer relativ schnell gesagt hat, er steigt aus, weil viel zu leicht kopierbar. Das kann wahrscheinlich sehr schwierig zu patentieren. Obwohl, die haben gesagt, wir hatten einen Gebrauchsmusterschutz angemeldet, oder? Waren die das? Ich meine, mich zu erinnern. Aber Maschmeyer ist raus, weil zu leicht kopierbar. Nils Glagau hat dann den Gangster-Move gemacht und hat gesagt, alle mal die Klappe halten, ich mache jetzt ein Angebot, kein anderer darf mehr was sagen. Und die, wenn ihr jetzt Nein sagt, liebe Gründer, dann bin ich aber auch raus. Ja, hochgepokert und verzockt, würde ich sagen. Er hat da auch nicht direkt gepitcht, was er leisten kann. Hat gesagt, er gibt 125 für 20%. War, fand ich, einer der schwächeren Pitches von den Löwen an die Gründer. Und ist ja auch klar, dass die Gründer dann auf Ralf Dümmel und potenziell auf Judith Williams setzen, die als absolute Vertriebsprofis sich auch etabliert haben und auch tatsächlich gezeigt haben, dass die Startups helfen können.
Ja, ich sehe es anders. Ich finde es eigentlich einen sehr guten Move. Mhm. Ja, weil ich finde, genau in der Situation hat der Nils eigentlich das Richtige gemacht, weil er auch ja nicht doof ist und weiß, dass das Produkt eher an die anderen Löwen geht. Insofern sich sozusagen rauszuheben und diesen Move zu machen generell, finde ich eher smart. Was ich nicht gemacht hätte, ist dann einen Discount reinhandeln. Mhm. Weil wenn die Gründer noch nicht alle Löwen gehört haben, hätte er eher das Angebot annehmen sollen oder vielleicht sogar noch einen Bonus drauflegen sollen, dann wäre es interessant gewesen. Aber einzugehen, ich setze dir die Pistole auf die Brust mit einer Ja-Nein-Entscheidung, gibt dir aber nicht das, was du haben willst, und du hast noch nicht alle anderen gehört.
Ich glaube, es wäre eine ganz andere Nummer gewesen, wenn er gesagt hätte, ich gehe auf euer Angebot ein und hier ist der Grund, warum ich auch als Löwe total attraktiv bin, nämlich Ortomol liegt in 7000 Apotheken und 1 Million Tankstellen und was weiß ich. Und da können wir das Produkt einfach über unsere Vertriebswege direkt daneben liegen. Vielleicht haben sie das auch rausgeschnitten, kann ich nicht beurteilen. Das, was ich von dem Pitch gesehen habe, hätte mich als Gründer auch nicht davon überzeugt, auf die Angebote von Ralf und Jude zu verzichten. Allerdings hat man auch gemerkt, dass Ralf den Deal wirklich haben wollte. Er hat dann ja auch, ist dann ja ein bisschen ins Schwitzen gekommen und hat sich eingemischt und hat sofort gesagt, also ihr geht mal davon aus, liebe Gründer, dass ich auch ein Angebot machen werde. So, und damit hat er natürlich Nils dann auch schnell die Butter vom Brot genommen.
Richtig.
Aber hey, fair fight.
Ich denke auch schön für die Sendung, dass die Löwen mehr Deals annehmen oder mehr Angebote abgeben als vorher. Zumindest deutet die erste Folge jetzt darauf hin, dass es mehr Deals geben wird und dass es vor allem auch mehr Fights um die Deals geben wird. Und das ist ja einfach auch entertaining, ja, und dafür ist die Show am Ende ja auch da.
Das ist vielleicht auch so stärker als in den vorangegangenen Staffeln, dass es durch die Asset Price Inflation schwieriger wird oder zu mehr Deals kommen wird jetzt, weil es für die Investoren einfach immer schwieriger wird, ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Denn auf dem Sparkonto liegen lassen bringt nichts mehr, sondern wahrscheinlich sogar Negativzinsen. in den meisten Fällen. Dann in Immobilien ist es schwierig, eine Rendite zu sehen aktuell und ist mit viel Unsicherheit behaftet. Der Aktienmarkt ist aktuell super volatil und von daher würde ich mich freuen, wenn da mehr Geld in gute Gründerinnen und Gründer fließt und wir mehr Deals sehen. Diese Folge ist natürlich cool.
Ja.
Ja, und ist, glaube ich, auch keine schlechte Position für Gründer, jetzt zu gründen und auch mit Modellen, die Startkapital erforderlich machen, auch wenn die Löwen natürlich nicht der einzige Weg sind, um an Startkapital zu kommen, ist klar. Aber ich glaube, die Verhandlungsmacht liegt da gerade auf Seiten der Gründer, das ist cool.
Trotz Corona.
Hättest du den Deal gemacht an Ralfs Stelle?
Ja, also ich glaube, es ist ein relativ klares Ja, weil ich der Meinung bin, dass jetzt das Produkt relativ günstig gekriegt haben. Man muss dazu immer gucken, was ist der bisherige Umsatz, was ist die Wachstumsprognose, was kann ich davon versprechen, wie viel Shift, würde ich sagen, bringt er rein durch seine Vertriebspower und wie viel kann er das bewerten? Im Gegenzug dazu würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, irgendwie, warum macht er das nicht einfach selber? Oder,
ne? Nee, würde ich nicht. Ich glaube, es ist ein cleverer Deal für ihn. Okay. Aus mehreren Gründen. Ich denke, er hat 125.000 Euro investiert für 25% der Firmenanteil. Das entspricht einer Bewertung von 500 Euro. Er bekommt ein Viertel an der Firma. Also schafft er es für 125.000 so ein Produkt zu entwickeln? Definitiv ja. Mhm. No doubt about it. Bekommt er dann zwei motivierte Leute dazu, die vielleicht für ein kleines Gehalt auf dem Thema Vollgas geben? Da wird es schon schwieriger. Da musst du jemanden finden oder entsprechend incentivieren oder beteiligen, der mit dir dran arbeitet. Und vor allem bekommt er dann den Auftritt in der Sendung so als initialen Push. Und ich denke, in Summe ist das ein total faires Paket. Wenn du sagst, ich habe da zwei Leute, die mit Schweiß, Blut und Tränen und auch einer gehörigen Portion Stolz dieses Produkt entwickelt haben, voll an Bord sind, dann kriege ich ein fertig entwickeltes Produkt, wo ein Gebrauchsmuster angemeldet ist und ich kriege den Reach von 3 Millionen oder 3,5 Millionen, das müssten wir nochmal recherchieren, dazugeguckt haben bei Höhle der Löwen, wo ich dann durch meine eigene Vertriebspower, in dem Fall von Ralf Dümmel, das in den Einzelhandel bringen kann und direkt am nächsten Tag, denke ich, wird sich dieses Investment für ihn bezahlt gemacht haben, ohne jetzt Verkaufszahlen zu kennen. Aber ich denke, insgesamt für Ralf Dümmel ein guter Deal und für die Gründer auch ein guter Partner an der Stelle.
Und das ist halt der Riesenunterschied. Ja, würde ich es persönlich machen, ist halt eine ganz andere Frage, als würde es Ralf Dümmel in der Höhle der Löwen machen.
Ja. Ja,
weil diese ganzen Deals, die um die 300.000, 400.000, 500.000 Euro Firmenbewertung sind, die können sich bei einem guten Abverkauf über die TV-Ausstrahlung fast schon in derselben Woche rechnen.
Genau. Außerdem gibt es ja auch den Teil, den wir im Fernsehen nicht gesehen haben. Das wurde nur so angedeutet, dass die beiden Jungs auch schon künftige Produktinnovationen geplant haben und da andere Ideen haben, ist die Frage, was ist sowas wert? Aber wenn man da Leute hat, die viel Drive haben, sich das mit dem Thema identifizieren, dann kann das, glaube ich, ganz cool sein. Und ich glaube auch, dass Judith sich ein bisschen geärgert haben wird, dass sich die Gründer nicht für sie entschieden haben. Ich denke, auch für Judith wäre es ein guter Deal gewesen, wenn der zustande gekommen wäre.
Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Also das Thema mit dem Produktinnovation, was du jetzt gerade noch genannt hast, dass man darf dann halt nicht mehr entfernen. Da wäre es schön, wenn man so doppelt klicken könnte in die Show rein, ja, und an bestimmten Faden halt tiefer reingehen kann.
Liebe Höhle der Löwen-Redaktion, es wäre total schön, wenn man in bestimmte Themen tiefer reingehen könnte und als Premium-Kunde sich das gesamte Material ungeschnitten anschauen könnte, so wie es sonst nur hier in diesem Podcast möglich ist.
Okay.
Ja, let's see, ja, ob sich jemand von Vox bei uns meldet und die Idee nochmal aufgreift. Gut, ja, aber hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Ich fand, das war ein schöner Deal und bin sehr frustriert eingestiegen. Ich dachte mir auch, nee, die wollen nicht ernsthaft eine Handyhülle verkaufen.
Ja, das ist eine hervorragende Überleitung zu dem nächsten und letzten Deal, ne, der auch mit einem spannenden Pitch-Anfang begonnen hat, dann relativ gut geendet ist und am Ende doch wieder eine überraschende Wendung genommen hat.
Sag uns mehr.
Ja, gehen wir mal rein zu Gitti. Gitti hat Geschichte geschrieben. Der erste Deal in der Höhle der Löwen, der ein Investmentangebot von allen 5 Löwen erhalten hat. Mhm. Und das komplett zu Recht, weil von einer extrem sympathischen Gründerin vorgestellt.
Sehr kompetent auch, fand ich.
Ja. und sehr gut vorgestellt. Das ist ja alles nicht immer das Gleiche. Aber das Paket hat da sehr, sehr gestimmt. Und das Produkt ist auch sehr schön. Gitti ist ein Nagellack, oder das erste Produkt von Gitti ist ein Nagellack, der überwiegend auf Wasserbasis produziert wird, damit weniger schädlich ist, also Schadstoffe in den Körper, ins Körpersystem bringt, der absolut geruchsfrei oder deutlich geruchsfreier ist als herkömmlicher Nagellack. Also viele, viele ökologische und gesundheitliche Vorteile mit sich bringt und damit halt eine Produktinnovation darstellt. Und das in dem Bereich von Beauty, sicherlich eine spannende Entwicklung für das Thema Nagellack.
Hast du verstanden, wie das genau funktioniert? Ich habe in der Sendung mitbekommen, dass man da nicht nur die Nagelfarbe aufträgt, sondern auch noch so eine Base Layer oder einen Coat drüber lackieren muss, so dass man dann nicht in einer Anwendung quasi fertig ist, sondern das mehrfach applizieren.
Ja, also mindestens zwei habe ich auch verstanden. Mhm. Also die Farbe auf jeden Fall sehr dünn und danach nochmal eine Schutzschicht, die anders produziert wird darüber. Das ist sicherlich ein Thema. Die Gründerin hat gesagt, man muss hier das Thema Maniküre dann auch neu lernen oder neu angehen. Mhm. Das ist dann sicherlich ein Marketing aufwendigerer Ansatz.
Das sind eigentlich die schwersten Produkte, wo du eine Verhaltensänderung
bei der Konsumentin erzeugen musst. Ne? Genau. Ja, weil es natürlich undankbar ist, wenn man dann unzufriedene Kunden hat, weil sie das Produkt nicht richtig anwenden, weil sie es so anwenden, wie sie es gewohnt sind. Das stimmt. Ja, also da gehört dann eine gewisse Education dazu.
Aus einer Business-Perspektive kaufen die Leute dann auch nicht ein Fläschchen, sondern mindestens mal zwei, was sie brauchen. Und vielleicht verbrauchen sie dann auch gar nicht weniger. Also einerseits, wenn du sehr dünn aufträgst, die Farbe, dann spricht es ja auch dafür, dass es ressourcenschonend ist und du weniger von dem Produkt brauchst. Wenn du dann aber zwei verschiedene Fläschchen brauchst für jede Anwendung, dann wird der Vorteil vielleicht auch wieder aufgehoben. Und ich kann nicht einschätzen, wie wichtig es den meisten Konsumentinnen oder Konsumenten von Nagellack ist, dass es schnell geht. Nur einmal auftragen und schnell getrocknet und raus aus der Tür. Mhm. Und wie es bei Gitti ist, das kann ich einfach aus der Ferne nicht beurteilen. Aber trotzdem Wahnsinn, dass sie in der Show alle fünf Löwen von dem Angebot oder davon überzeugen konnte, ein Angebot zu machen. Was mich überrascht hat, ist, dass niemand höher geboten hat.
Ja, das hatte ich vorhin erwähnt. Sie hat nicht nur von allen Löwen ein Angebot bekommen, sondern sie hat von allen Löwen das exakt gleiche Angebot bekommen und keiner hat danach verhandelt. Ja.
Was hättest du denn gemacht, wenn du machen wir ein bisschen Spieltheorie, wenn du an erster, an dritter oder als fünfter Löwe dein Angebot hättest abgeben können?
Die Positionierung ist ganz spannend. Ich denke, dass ein Herr Maschmeyer als erster reingegangen ist und ein Angebot gemacht hat. Das hat ja den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht, aus meiner Meinung. Wenn man vorher das Spiel spielt, welcher Löwe passt am besten zum Produkt, da weiß ich nicht, ob man gesagt hätte, Herr Maschmeyer passt am besten zum Nagellack. Ja, und
warum nicht?
Naja, er investiert ja, er kommt aus der Finanzbranche, ja, investiert in verschiedene Themen. Historisch waren da nicht immer Frauenthemen dabei, aber da will ich gar nicht drauf ein. Ich denke, wir haben ja eher gesehen, dass es
ich weiß, was du meinst.
Da würde man Judith Williams drauf sehen, oder? Du weißt doch genau, was ich meine. So, genau. Und dann geht Herr Maschmeyer hin, dem man es jetzt eher weniger zutraut und sagt direkt, ich finde es super. Damit macht er ein Riesenstatement. Wenn ein Investor seinen inhaltlichen Investmentbereich verlässt, dann macht er ein klares Statement, dass er an die Gründerin und an das Konzept generell glaubt. Mhm. Ja, und das ist wie so ein Ritterschlag. Ich glaube, das hat das Feld aufgemacht, dass alle einfach nochmal mit einer positiven Brille über ihre aktuellen Gedanken gegangen sind. Das war schon wichtig, glaube ich.
Ja.
Was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich Erster, Dritter und Fünfter gewesen wäre? Also ich denke, wenn man da sitzt und erwartet, dass Judith Williams ein Angebot macht, dann muss man sich überlegen, wie kann ich mich positionieren? Ich bin nach wie vor da bei dir, dass ich oft vermisse, dass die Gründer dass die Löwen schlecht pitchen, was sie halt dazu beitragen. Ich glaube, die haben oft Dinge, über die wir als Zuschauer oder auch die anderen Gründer gar nicht so direkt nachdenken, weil wir ja auch die Löwen sehr stark stereotypisieren.
Eventuell gibt es ja auch eine Erwartungshaltung, dass die Löwen davon ausgehen, dass die Gründer alles über ihr Unternehmen wissen. Denn viele Investoren haben ja auch die Erwartungshaltung, wenn ein Gründer bei ihnen pitcht, dass sie sich sehr gut über den Investor informieren. Ich weiß nicht, ob das bei allen DHDL-Gründern oder Leuten, die da in der Show pitchen, der Fall ist. Und ich als Löwe würde meine Vorteile da schon auch pitchen. Ja. Und ich denke, für Maschmeyer wäre es in dem Fall auch eine interessante Strategie gewesen, gar nichts zu sagen und auf jeden Fall zu warten, bis Judith ein Angebot gemacht hat.
Ja.
Denn für mich als Löwe ist ja klar, dass Jenny, die Gründerin von Gitti, wahrscheinlich auch ein Auge auf Judith oder auf Ralf Dümmel geworfen hat. Und dann muss ich ja das überbieten. Und von daher hätte ich da wahrscheinlich gewartet, wenn ich den Deal hätte haben wollen, bis die beiden mal gepitcht haben.
Ja.
Und dann musst du entweder mit einem besseren Pitch reingehen, warum du besser helfen kannst als eine Judith Williams. Der wird für Maschmeyer wahrscheinlich hart. Da muss er kreativ werden. Das verstehe ich jetzt von außen nicht, aber dann hätte er sich was überlegen müssen. Oder er muss einfach deutlich mehr Kohle auf den Tisch legen.
Eben, also er kann ja an den Finanzen drehen. Ne? Das ist sicherlich deshalb überraschend, dass es halt keiner gemacht hat. Ja, weil das wäre jetzt meine Erwartungshaltung gewesen, dass Judith und Ralf bieten und dass die anderen entweder raus sind oder halt mit irgendwas Überraschendem kommen, als einfach dem Standard. Gut, bringt dann für mich die Gründerin in eine schwierige Situation, weil die einfach dann 5 Angebote hat, die alle exakt gleich sind, womit sie dann ja in ihrer Entscheidung, wenn sie eins annehmen würde, automatisch sagt, wer ihr favorisierter Löwe ist.
Aber hat sie ja sauber gespielt. Sie hat dann ja eine Lösung angeboten, die, sage ich mal, kreativ war zumindest.
Ja.
Also für alle, die nicht ganz im Bilde sind, alle Löwen haben den gleichen Betrag angeboten. Jenny ist dann zurückgekommen, hat sich natürlich für das Vertrauen bedankt, hat vorgeschlagen oder hat sich für Judith entschieden und hat allen anderen Löwen angeboten, dass sie eine 50.000 Euro Tranche mit co-investieren können.
Ja.
Und das ist ein Ansatz, den wir zumindest so noch nicht kennen.
Aus aber der zu Fairness, ja, zu Fairness haben sich dann auch alle Löwen schwer getan, zu sagen, wie viel Prozent das denn ist, wenn du jetzt 50.000 Euro zu denselben Konditionen
kriegst. Nee, ich glaube ja. Nicht alle, oder?
Doch, ja? Ein bisschen okay. Nachgedacht.
Ich erinnere, es ist so, dass der Maschmeyer das im Kopf
relativ schnell hatte. Waren dann 1,33%, nämlich 8 ja. durch 6. Ja, ja. Das hat dann irgendjemand hingekriegt. Aber genau, und da war dann ja die Situation, über die Situation hatten wir ja privat schon geredet und da hat mir die Dynamik in der Show ein bisschen Schmerzen bereitet, also einfach dieses Mitleid, weil ich fand einfach, sie war so stark, sie hatte so einen guten Auftritt und alle waren so, ja, wir lieben dich, wir feiern dich und hier ist unser Angebot. Mhm. Und als sie wieder rauskam, hat sie, glaube ich, echt was Gutes tun wollen, also eine Geste. Und was dadurch dann passiert ist, ist, dass halt einfach die meisten Löwen halt gesagt haben, boah, ich finde dich wirklich gut, aber 50.000 für 1,33%, da habe ich einfach überhaupt keine Rolle, außer dass ich ein bisschen Geld gebe. Ne? Und ich sitze nicht hier, um einfach nur Geld zu geben. Ich will irgendwie mit am Tisch sitzen. Und deswegen ist das einfach nicht meine Rolle. Also ja. Sie hat ihnen da ein nettes Angebot gemacht, aber die Rolle halt dann einfach nicht richtig bedacht. Was total nachvollziehbar ist in der Situation, wenn man da live ist und unter Druck und irgendwie schnell irgendeine Idee haben muss. Hat ein bisschen die Dynamik rausgenommen. Ja, trotzdem hat's dann nach 3 Absagen ja noch eine Zusage gegeben, ja, was dann wiederum schön war für sie, fand ich, ja, dass dann einfach Judith halt als Hauptinvestorin mit 300.000 eingegangen ist.
Die Dagmar Wörl hat dann 50.000 Co-Ticket
gemacht. Dagmar sozusagen, so ein bisschen aus Sympathie
ja.
Und ich glaube, weil sie einfach supporten wollte
ja.
Und weil Dagmar und Judith sich zuzwinkern, glaube ich, sich darauf verständigen konnten, dass das trotzdem funktioniert, also dass sie da keinen riesen Overhead mit haben.
Ja, ja. Da hätte ich mir gewünscht, aktiv eingreifen zu können. Und mich hätte total interessiert, wie wäre die Sendung weitergegangen, wenn Jenny zurückgekommen wäre und hätte gesagt, okay, ich habe von allen 5 Löwen ein Angebot, was exakt meinen Vorstellungen entspricht. Dann würde ich jetzt mal euch die Möglichkeit geben, nachzubessern. Oder zu sagen, ich möchte ganz konkret mit Judith im Teleshopping- und Online-Bereich arbeiten und mit Ralf im Retail-Bereich. Und statt 8% für 300.000 gebe ich euch 10% für 500.000 jeweils. Und dann habe ich Ralf für LEH und Retail, habe Judith für Online- und TV-Shopping an Bord und habe statt 300.000 eine Million eingesammelt und kann richtig expandieren.
Ja.
Wie hättest du auf den Vorschlag reagiert als Löwe?
Ja, ich hätte es komplett gemacht anstelle von den beiden. Ich glaube, der Carsten Maschmeyer hat gesagt, er findet die Bewertung zu hoch, ja, die sie schon aufgerufen hat. Mhm. Ist einfach mitgegangen, um da so ein Sympathiezeichen zu setzen, was die Gründerin angeht. Und weil er gesagt hat, okay, da kommt dann eventuell viel hinten raus. jetzt dann freiwillig noch mehr zu gehen, ist natürlich erstmal nicht der intuitive Schritt, aber wenn alle fünf ein Angebot machen und du es haben willst, dann kannst du, glaube ich, auch noch hochgehen. Ich glaube, das Potenzial ist da, beziehungsweise haben wir über die Bewertung noch gar nicht geredet. Ja, es kann auch sein, dass die Bewertung überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Ja, aber wenn du die 300.000 auf 8% mitgehst, dann kannst du, glaube ich, auch die 500.000 auf 10% mitgehen. Und ob dann noch ein zweiter Investor reingeht oder nicht, ist dir als Löwe erstmal egal.
Wenn es ein Löwe ist, der inhaltlich helfen kann, das dann Ding richtig groß zu machen, natürlich. Kann es sogar positiv sein. Ne?
Genau. Ich meine, wenn, dann ist positiv in dem Case.
Bei der Bewertung gibt es ja mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen können. Der eine ist der rückwärtsgewandte Blick erstmal, wie viel Traction hat das Ding, das heißt, wie viel Umsatz wurde in der Vergangenheit mit den Produkten bereits erzielt. Und das andere ist der Ausblick, was traut man dem Produkt, der Gründerin und dem Team dahinter in Summe zu. Und ich denke, über die Umsätze wurde relativ wenig gesprochen, beziehungsweise gab es einen Flash-Sale-Moment, wo sie nach 9 Tagen ausverkauft war und in diesen 9 Tagen auch erhebliche Umsätze erzielt hat, dann aber gar nichts mehr. Ne?
Ja, mehrere Flash-Sales, die immer nur einen Tag waren. Okay. Also ne, sie hat so 9-mal Flash-Sale gemacht und war immer an demselben Tag ausverkauft, was natürlich einerseits suggeriert, dass das Produkt extrem nachgefragt ist, andererseits aber irgendwie doch in allen anderen Businesses jetzt die Frage aufwerfen würde, warum macht sie denn nur 9 Tage im Jahr auf, wenn die Nachfrage so hoch ist, und warum verkauft sie nicht 365 Tage? Ja? Sie hat es dann so dargestellt, das fand ich erstmal clever, aber auch inkorrekt. Sie hat halt gesagt, dass sie 250.000 Euro Umsatz gemacht hat in 9 Tagen und damit ja suggeriert, dass sie in 360 Tagen irgendwie deutlich mehr Umsatz machen könnte. Jetzt ist natürlich die ungeklärte Frage, wie viel von dem, weiß ich nicht, wenn sie jetzt einen Flash-Sale in einem pro Monat macht, ja, wie viel von dem gesamtpotenziellen Monatsumsatz bündelt sie auf diesen einen Tag, weil die Leute gelernt haben, dass es nur an einem Tag das Produkt gibt. Also würde sie jetzt, wenn sie an dem einen Tag 25.000 Euro Umsatz macht, wenn sie 30 Tage hat, dann 750.000 machen, oder würde sie trotzdem nur 40.000 Umsatz machen, ist halt komplett unklar, das wird sich jetzt zeigen.
Das heißt, auf Basis der rückwärtsgewandten Betrachtung, wie viel Umsätze hat das Unternehmen bisher erzielt, ist eine Bewertung wahnsinnig schwierig, dann bleibt eigentlich nur der Ausblick. Und da waren offenbar ja alle Löwen, die ein Angebot gemacht haben, bullish, dass zumindest die Basisbewertung von 3,75 Millionen, die die Jenny aufgerufen hat, durchaus gerechtfertigt ist.
Ja.
To be seen. Und dann gab es ja noch einen Knaller nach der Show. Es ist kein Deal zustande gekommen. Weder mit Judith Williams noch mit Dagmar Wöhrl. Aber es wurden offenbar andere Investoren gefunden, die bereit waren, eine höhere Bewertung zu zahlen.
So ein bisschen kann man sich ja vorstellen, dass du im ersten Moment geschockt bist, wenn alle fünf Löwen ein Angebot anbringen. Dann hat sie halt versucht, darauf irgendwie positiv oder konstruktiv zu reagieren. Und vielleicht hat sie ja dann auch nochmal eine Nacht drüber geschlafen hinterher und gesagt, puh, wenn alle fünf bieten, dann ist das Produkt vielleicht doch besser, als ich selber gedacht habe. Vielleicht ist es dann auch mehr wert. Oder einfach durch die Tatsache, dass jetzt alle fünf geboten haben, ist natürlich ihr Media Reach nochmal höher geworden. Es ist einfach deutlich stärker diskutiert worden als andere Deals in der Show, weil es jetzt halt ein historischer Moment war in der Show.
Und das gab's, allein das, da gab es ja auch dann auch ein paar Überschriften in Zeitungen zu, genau, in den einschlägigen Blogs und so weiter.
Allein die Tatsache, dass alle geboten haben, hat das Unternehmen schon mehr wert gemacht. Es ist ja eine witzige Dynamik, die in dieser Show entsteht. Und das hat sie dann, glaube ich, halt auch einfach eingefordert. Also zumindest, was ich jetzt gelesen habe, ist sie dann in eine Nachverhandlung gegangen. Es ist ja so, dass wenn bei der Show ein Deal gemacht wird, ist es zunächst ein Handshake-Deal, auf den dann im Nachgang zur Show nochmal eine Due Diligence, also eine Analyse und Bewertung der tatsächlichen Firmensituation entsteht. Und dann so ein Deal zusammenkommt oder auch wieder platzen kann. Und in dem Fall.
Genau, und die Unternehmensanteile können dann de facto eh nur durch einen Notar oder vor einem Notar veräußert werden. Und der Handshake-Deal ist dann erstmal sowas wie eine Absichtserklärung.
Genau. Und das ist ja ein Teil von dem, was wir uns hier in der Podcast-Serie jetzt vorgenommen haben, ist auch immer zu schauen, welche Deals sind dann wirklich zustande gekommen, welche wurden nachverhandelt oder wie haben sie sich entwickelt. Und in dem Fall muss man einfach sagen, ich denke zu Recht, dass die Gründerin nachverhandelt hat, dass Jenny dann gesagt hat, okay, wir können den Deal gerne machen, aber wir müssen über eine andere Bewertung reden. Und dann aber auch verständlich, dass ab einer gewissen Grenze dann Judith Williams sagt, da gehe ich da nicht mehr mit. Das kann man auch nachvollziehen. Soweit ich das aber verstanden habe, hat Jenny halt andere Investoren gefunden, die auf eine höhere Bewertung dann halt eingestiegen sind. Und damit geht die gut. Und ich denke, der Auftritt in der Show war sehr positiv für sie.
Ja, positiven Auftritt gehabt, ein Produkt, was mehrfach dann relativ schnell ausverkauft war. Und sie hat ja auch die Vision gezeigt, dass sie in andere Kosmetikproduktbereiche sich vorstellen kann zu expandieren, ja, oder da mit ihrem Team sogar schon konkret drauf arbeitet. Und dann ist dieser Deal im Nachgang zur Show dann doch nicht zustande gekommen. Und ich glaube, dann können wir da einen Haken dran machen. Kurz zusammengefasst, in der Show haben wir einen Deal gesehen für Flapgrip, der dann tatsächlich auch zustande gekommen ist mit dem Ralf Dümmel. Wir haben einen Deal gesehen mit Gripstar, mit dem Nils Glagau. Und wir haben einen Deal gesehen zwischen Gitti und Judith Williams als Co-Investorin Dagmar Wöhrl, der dann im Nachgang zur Show geplatzt ist. Und damit war es eigentlich eine ganz unterhaltsame.
Aber ChargeX kann man sagen, war ja kein Deal, aber gut angenommen. Und Jumbau, die dem Sum auch gut bewertet, der Pitch. Aber
hat
halt
auf jeden Fall allen sehr, sehr gut geschmeckt.
Hat auch allen sehr gut geschmeckt, ja. Einfach anhand dieser Tiefkühlketten-Thematik geplatzt, ja, ist. Insofern eine Show ohne Ausfälle. Ja. Also es gibt ja schon auch Shows, wo mal so ein Pitch komplett in die Hose geht oder halt einfach überhaupt nicht gut ankommt. Also guter Saisonstart.
Ja, ich bin auch gespannt auf nächste Sendung. Nächste Sendung wird auch wieder ein Food-Thema haben. Wir haben da schon einen Teaser, hat Vox uns schon gegeben, dass es um Fly Foods gehen wird, um ein Milchersatzprodukt, das aber offenbar nicht gekühlt werden muss. Mal schauen, ob die Löwen sich dann da anders verhalten. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr euch auch drauf freut, dann abonniert uns auf jeden Fall, dass ihr eine Notification automatisch bekommt, wenn die nächste Folge rauskommt. Wir versuchen das direkt am nächsten Morgen nach der nächsten Folge zu machen. Was ich ganz spannend fand in dieser Sendung noch, ist der Einspieler von Gentle Monkeys. Das ist ein Tuch, mit dem man sein Auto putzen kann. Und was da hängen geblieben ist, ist, dass die Gründer durch das Investment vom Ralf Dümmel, seit sie zusammenarbeiten, jetzt 300.000 Einheiten verkauft haben. Und ich glaube, vor Ralfs Investment haben sie wenige tausend Einheiten verkauft. Also ist wirklich, ich glaube, es war vierstellig. Mhm. Also sieht man schon auch, was die Sendung in Kombination mit Einzelhandel dann auch für eine Vertriebspower hat.
Ja.
Machen wir einen Haken dran. Gibt es noch was wir besprechen sollen? Wenn ihr wollt, dass wir noch was besprechen, dann schickt uns eine Nachricht. Wir wissen noch nicht genau wie, weil wir noch keine E-Mail-Adresse oder Twitter-Account eingerichtet haben. Machen wir jetzt aber gleich. Und vielleicht geht das im Nachschnitt. Verraten wir euch dann auch noch, wie ihr uns eine Nachricht schicken könnt.
In den Shownotes. Die können wir sicherlich noch aufschreiben. Genau. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Insofern setzen wir da einen Kontakt in die Shownotes. Aber wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr bestimmte Themen besonders spannend findet oder hilfreich fandet, dann sagt uns was. Dann gehen wir tiefer darauf ein in den nächsten Shows. Und in dem Sinne,
bis nächste Woche. Tschüss.
100% 80-20.